Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Mariano Rajoy unter Druck.
Nunca he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguna parte.
Der spanische Ministerpräsident weist Korruptionsvorwürfe zurück. Die FDP lehnt die Revision des Raumplanungsgesetzes ab. Und schließlich...
Was ist das?
Die Nase.
Die Nase, Emsa, super.
Aida ist die Nase wieder.
Riecht nach Kinderbetreuung? Ja, genau, darum geht's gegen Ende der Sendung. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fotzer. Das Wasser steht Mariano Rajoy bis zum Hals. Die Korruptionsvorwürfe gegen ihn und andere Mitglieder seiner konservativen Volkspartei sind massiv. Heute hat der spanische Ministerpräsident sämtliche Anschuldigungen öffentlich von sich gewiesen, nachdem er tagelang geschwiegen hatte. Alexander Gschwind.
Seit die an sich regierungsfreundliche Zeitung El Mundo vor 2 Wochen enthüllte, dass der ehemalige Schatzmeister der Volkspartei während Jahren 22 Millionen Euro Schwarzgeld auf einem Schweizer Konto versteckt hatte, gerät die Regierungspartei unter wachsenden Druck. Umso mehr, als in den letzten Tagen weitere Vorwürfe auftauchten, wonach Premier Rajoy persönlich wie prominente Mitglieder seines Kabinetts und der Parteiführung regelmäßige Zuwendungen in bar aus jenen Schwarzgeld Kassen erhalten hätten. Gespiesen wurden diese Fonds angeblich hauptsächlich von Bau- und Immobilienfirmen, die sich dafür öffentliche Aufträge ergatterten oder sich für solche bedankten. Nachdem Medien, Opposition und Bürgerinitiativen immer lauter nach Rechenschaft riefen und auch der Ruf nach Rajoys Rücktritt ertönte, trommelte der Regierungschef heute Mittag seine Parteiführung zusammen, vor der er sämtliche Vorwürfe in Bausch und Bogen bestritt.
Nunca he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguna parte. En este partido no se pagan cantidades que no hayan sido registradas en la contabilidad del partido.
Alles, was da behauptet werde, sei schlicht falsch, wiederholte Rajoy gleich 3-mal kategorisch. Weder er noch seine Partei hätten je Zahlungen erhalten, die nicht in der ordentlichen Buchführung registriert seien. Um alle Zweifel aus der Welt zu räumen, würden kommende Woche sämtliche Daten samt seiner eigenen Steuererklärungen im Internet veröffentlicht, versprach Rajoy. Fragen ließ er freilich keine zu. Die Medien mussten seine Erklärung in einem Nebenraum auf einem Bildschirm verfolgen.
Spaniens Déjà-vu, Korruption hat Tradition. Mehr dazu nach den Nachrichten und die hat jetzt Simon Loy.
Der FDP Schweiz ist die Revision des Raumplanungsgesetzes zu wenig liberal. Sie lehnt die Vorlage ab mit gut 2/3 der Stimmen. Die Mehrheit der Delegierten folgte den Argumenten des Präsidenten des Baumeisterverbandes Werner Messmer. Dieser erklärte, durch die Annahme des Gesetzes werde kein Quadratmeter Land geschützt, dafür aber eine juristische Lawine losgetreten. Unbestritten war bei den FDP-Delegierten das Positionspapier zur Mobilität. Dieses sieht unter anderem auf der Ost-West-Achse eine S-Bahn im Viertelstundentakt vor. Am Rand der Sicherheitskonferenz in München hat sich der russische Außenminister Lavrov mit dem Chef der syrischen Opposition getroffen. Das berichten russische Nachrichtenagenturen. Über den Inhalt des Gesprächs wurde bis jetzt nichts bekannt. Russland ist einer der engsten Verbündeten des syrischen Staatschefs al-Assad. Der französische Präsident François Hollande besucht heute Mali, die historische Wüstenstadt Timbuktu und danach die Hauptstadt Bamako. In Timbuktu traf Hollande zusammen mit dem malischen Übergangspräsidenten französische und malische Soldaten. Die Einwohner Timbuktus feierten Hollande als Befreier. Hollande forderte, andere Länder Afrikas müssten ihre zugesagten Truppen wirklich nach Mali entsenden, denn der Kampf gegen die Islamisten sei noch nicht beendet. In Frankreich hat das Parlament eine Grundlage geschaffen, die Institution Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Das Parlament verabschiedete einen ersten Artikel eines Gesetzes für die Ehe von Lesben und Schwulen. Besonders umstritten ist das geplante Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Nach monatelangen Protesten und Demonstrationen diskutiert das französische Parlament bereits seit Dienstag über die Vorlage. Sie wurde bereits kurz nach dem Selbstmordanschlag gestern auf die US-Botschaft in Ankara verdächtigt. Nun besteht Gewissheit. Die linksextreme Untergrundorganisation Revolutionäre Volksbefreiungsfront steht hinter der Tat. Sie hat sich heute im Internet dazu bekannt und die USA als Mörder der Welt gebrandmarkt. Beim Anschlag waren der mutmaßliche Attentäter sowie ein Wachmann ums Leben gekommen. Hacker haben den Online-Kurznachrichtendienst Twitter angegriffen. Wie das Unternehmen mitteilt, sind möglicherweise Passwörter und andere Informationen von rund 250.000 Nutzern gestohlen worden. Der Angriff sei sehr ausgefeilt gewesen, was auf Profis hindeute. Twitter versicherte, man habe die Passwörter aus Sicherheitsgründen zurückgesetzt und die Betroffenen würden informiert. In der Stadt Zürich ist am Morgen ein Buspassagier vor der Billettkontrolle geflüchtet und hat mehrmals auf Polizisten geschossen. Diese blieben nach Angaben der Stadtpolizei Zürich unverletzt. Weil der Mann kein gültiges Billett hatte und sich auch nicht ausweisen konnte, hatten die Kontrolleure der Zürcher Verkehrsbetriebe die Hilfe der Polizei angefordert. Die Fahndung nach dem Mann laufe noch, hieß es bei der Stadtpolizei Zürich. Der Schweizer Langläufer Dario Colonia hat in Sotschi seinen ersten Saisonsieg feiern können. Dies ist eines der heutigen Themen vom Sport mit Marcel Melcher.
In der Weltcup-Doppelverfolgung über je 15 Kilometer klassisch und Skating ist Dario Colonia ein sehr starkes Rennen gelaufen. Er begann verhalten, steigerte sich rechtzeitig und vermochte im letzten Anstieg seine vier russischen Verfolger abzuschütteln. Im Ziel verwies der Bündner Ilya Tschernusow und Alexander Lekhov auf die Ehrenplätze. Kurdin Perl aus Pontresina erreichte Rang 14. Beim Tennis Davis Cup in Genf bieten sich die Tschechen und die Schweizer eine umkämpfte Doppelpartie. Das tschechische Duo Tomáš Berdych und Tomáš Rožol und die Schweizer Stanislas Wawrinka und Marco Giudinelli stehen im fünften und entscheidenden Satz. Hier führen die Tschechen mit 7-6 bei Aufschlag der Schweizer. Und an der Viererbob-WM in St. Moritz führt nach 2 von 4 Läufen das russische Team von Pilot Alexander Subkov 5 Hundertstel vor den Deutschen mit Maximilian Arndt. Dritte sind die US-Amerikaner mit Steve Holcomb an den Steuerseilen und nur 1 Hundertstelsekunde dahinter lauert auf Rang 4 der Schweizer Vierer von Bert Hefti. Die Entscheidung um die Bob-WM-Medaillen, die fällt dann morgen Vormittag.
Das war der Sport mit Marcel Melcher. Und zum Wetter. Im Norden schneit es bis morgen Vormittag weiter und die Straßen bleiben glatt. Erst am Nachmittag gibt es einige sonnige Abschnitte bei 2 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn sonnig bei 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Was Spanien anfällig macht für Korruption, wie grün sich die FDP bei der Raumplanung gibt, wie Amerika an der Sicherheitskonferenz in München auftritt und wie sich Kindertagesstätten auf die Geburtenraten auswirken, all das hier in der Sendung. Echo der Zeit auch als Podcast unter srf.ch. Jahrelang sollen der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy und andere Spitzenpolitiker seiner konservativen Volkspartei Schwarzgeld kassiert haben. Schmiergelder von Unternehmen, die die Parteikasse üppig füllten. Heute endlich nahm Rajoy öffentlich Stellung. Alles nicht wahr, sagte er und wörtlich, ich habe niemals Schwarzgeld erhalten. Ich fragte Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind, glauben ihm das die Spanierinnen und Spanier?
Ob's auf der jetzigen Höhe des Skandals ihm noch sehr viele außer den ganz engen Getreuen abnehmen werden, ist zu bezweifeln. Es reicht einfach nicht mehr, etwas zu bestreiten. Man sollte auch Entlastungsbeweise auf den Tisch legen. Das hat er zwar versprochen, aber noch nicht getan. Und es sieht auch ein bisschen blauäugig aus, wenn einer sagt, ich lege meine Steuererklärung auf den Tisch, weil in den Steuererklärungen naturgemäß auch hierzulande nur legale Einkünfte aufzutauchen pflegen.
Er hat sich ja auch sehr viel Zeit gelassen, bis er sich öffentlich geäußert hat. Wieso hat das so lange gedauert?
Das entspricht seinem Temperament. Rajoy versucht seit jeher immer alles erstmal auszusitzen und erst unter maximalem Druck zu reagieren und auch dann nur das Minimum des Denkbaren auf den Tisch zu legen und zu hoffen, dass sich das Getöse wieder verzieht. Und das ist seine Taktik offensichtlich auch jetzt wieder. Dass er allerdings an einem Samstag einen außerordentlichen Parteivorstand einberuft, zeigt schon, dass die Alarmstufe auch in seiner Wahrnehmung ziemlich hoch sein muss.
Solche Korruptionsvorwürfe gegen die konservative Partei, die sind ja nicht neu. Was ist denn dran?
Die motten tatsächlich schon seit Jahren. Es hat einen Riesenskandal gegeben um den konservativen Regierungschef von Valencia, der eigentlich auf Druck auch von Rajoy persönlich vor 3 Jahren zurücktreten musste unter ähnlichen Korruptionsvorwürfen, der dann vor Gericht kam, bezeichneterweise aber dann mangels Beweisen freigesprochen werden musste. Nicht zuletzt auch, weil viele Kronzeugen umfielen. Das erinnerte alles schon ziemlich penetrant an Vorgänge wie in Italien rund um Berlusconi. Und ähnlich groß ist auch der Sumpf, würde ich mal behaupten, der auch diese Partei umgibt, ähnlich wie den ganzen Berlusconi-Clan.
Sie haben jetzt zwar Italien erwähnt, aber hat das Ganze auch eine quasi spanische Komponente?
Das hat es sehr wohl, denn die Korruptionsanfälligkeit, gerade wenn es um den Immobiliensektor geht, und darum ging es ja offensichtlich auch diesmal, das Schwarzgeld aus dieser 22-Millionen-Kasse soll weitgehend von Baufirmen und Immobilienfirmen stammen, dann muss man einfach darauf verweisen, dass sämtliche Kommunalpolitiker schon in Spanien sehr anfällig sind für solche Zahlungen, weil eben die Gemeinden in Spanien praktisch keine Steuereinnahmen haben. Sie müssen sich weitgehend über Bewilligungen finanzieren. In erster Linie sind das dann eben Baubewilligungen und in zweiter Linie Ladenlizenzen, die aber in dieser Rezessionsphase heute praktisch keine Rolle mehr spielen. Es macht niemand, der bei Trost ist, heute in Spanien einen neuen Laden auf, wohingegen er vielleicht auf Bässe spekuliert und jetzt billiges Land zusammenramüsiert, um es dann wieder unter die Leute zu bringen, wenn es besser läuft. Also das ist im System angelegt. Wer bauen will in Spanien, der braucht eine Bewilligung der jeweiligen Gemeinde und die bekommt er leichter und großzügiger, wenn er ein bisschen was nachschiebt unter dem Tisch durch.
Und doch illegale Parteienfinanzierung, damit haben auch andere Länder zu kämpfen. Stichwort Helmut Kohl, CDU, Deutschland. Wie ist es denn jetzt in Madrid? Ist das ein Problem primär der konservativen Partei?
Nein. Man kann ganz boshaft sagen, das ist eigentlich eine lange nationale Tradition. Schon die Diktaturen Primo de Riveras und Francos waren für ihre extreme Korruption berüchtigt. Auch die ansonsten außerhalb Spaniens vielfach bewunderte Regierung des Sozialisten Felipe González wurde mit Schimpf und Schande nach 3 Skandaljahren 1996 in die Wüste geschickt. Und jetzt sind es wieder die Konservativen dran. Ich würde meinen, die Politikertaste an sich ist sehr anfällig in Spanien. Ein öffentliches Amt ist dafür da, auch um sich persönlich zu bereichern.
Die spanische Bevölkerung ist sehr ungehalten. Das ist ja auch kein Wunder. Denen geht es in der aktuellen Krise einfach sehr schlecht.
Es ist wirklich eine Provokation, wenn eine Regierung und ihre Partei, die dem Land, der Bevölkerung eine Sparrunde nach der anderen zumuten, Steuererhöhungen, Rentenkürzungen, verteuerte Medikamente, Einstellung der öffentlichen Dienste, sich dann hervortut damit, dass ihre höchsten Exponenten, die an sich schon nicht schlecht bezahlt sind, in Regierungsämtern als Minister oder Staatssekretäre, dann sich noch Zusatzgehälter schwarz auszahlen lassen, wie der Vorwurf ja im Raum stellt, sogar per persönlich soll bis zu 2000 Euro pro Monat bezogen haben. Das ist eine schlechte Provokation für Leute, die mit 600 bis 1000 Euro über die Runden kommen müssen pro Monat.
Angenommen, Rajoy kann sich doch nicht halten. Was dann? Gibt es da überhaupt jemanden, der nicht korrupt ist, der folgen könnte? Was passiert dann?
Das ist ganz schwierig. Das fängt damit zusammen, dass seine Nummer 2 in der Partei zu den Leuten gehört, die solche Bezüge gemacht haben sollte, dass aber auch seine stellvertretende Ministerpräsidentin ebenfalls im Zwielicht steht, zusammen mit ganz vielen Kabinettsmitgliedern. Es wird schwierig sein, in der Volkspartei eine saubere Weste aufzutreiben, glaube ich. Aber es wird nicht viel leichter sein. Auf der Gegenseite, die Sozialistische Partei ist nach ihrer Schlappe unter dem letzten Ministerpräsidenten Zapatero immer noch im absoluten Tief, hat auch wenig glaubwürdige Figuren und vor allem wenn das Volk sich ein bisschen zurückerinnert, was es selten tut, aber vielleicht in diesem Zusammenhang doch, dann kommt die ganze Geschichte, die ich schon erwähnt habe, von González und Konsorten wieder hoch. Also der Ruf in der spanischen Öffentlichkeit ist wirklich so, alle Berufspolitiker sind korrupt. Und das ist eine Katastrophe. Das kann sich auch negativ auf die Kreditwürdigkeit Spaniens in seiner prekären Lage noch einmal auswirken, weil es ja auch ein Licht darauf wirft, wie die öffentlichen Mandatsträger mit Geld an sich umgehen.
Alexander Gschwind ist unser Spanien-Korrespondent. Keine Partei hat bei den letzten Wahlen so viele Stimmen an die Grünliberalen abgeben müssen wie die FDP. Nicht nur liberal, sondern eben auch grün, das war die Zauberformel, um bei Wählerinnen und Wählern zu punkten. Heute diskutierte die FDP an der Delegiertenversammlung in Zürich über Verkehr und Raumplanung. Wie grün hat sie sich dabei gezeigt? Christian von Burg aus Zürich.
Die Eisenbahn soll ausgebaut werden. Und zwar massiv, sagt FDP-Parteipräsident Philipp Müller vor den Delegierten.
Wir wollen Klotzen statt Kleckern und eine S-Bahn Schweiz. Damit weder Zürich noch Genf zum Moloch werden und wir unsere wunderschöne Landschaft bewahren können.
8 Millionen Einwohner, das sei eine Herausforderung, sagt Müller. Und die müsse man jetzt anpacken. Bahn und Straße seien wichtig. Aber der nächste Ausbauschritt, der soll vor allem im Bahnverkehr kommen. Und zwar auf der Ost-West-Achse. Die Züge sollen bald doppelt so oft fahren wie heute und bestimmte Strecken wie Mattstetten-Zürich oder Wodéron-Genf sollen so ausgebaut werden, dass die Züge auch schneller fahren können. Wird die FDP jetzt grün? Die Frage geht an FDP-Fraktionspräsidentin Gabi Huber.
Wir haben es auch unter dem neuen Präsidenten uns zum Ziel gesetzt, dass wir diesen Themen, den Umweltthemen, auch etwas mehr Raum in der Gesamtpartei verschaffen.
Aber, sagt Huber weiter, die FDP habe schon immer wichtige Leute gehabt, die sich für den Umweltschutz eingesetzt hätten. Kurt Fluri aus Solothurn etwa. Stimmt, Kurt Fluri, der ist auch hier. Eben geht er am Elektro-Rennauto vorbei, mit dem ein Industrieunternehmen hier im Saal Werbung macht. Fluri sagt, er freue sich auf seinen Auftritt vor den Delegierten. Er wittert Morgenluft. Nicht nur in Verkehrsfragen sei die FDP weniger ideologisch als früher, auch bei der Raumplanung finde momentan ein Umdenken statt. Im Nationalrat habe er noch fast alleine für die Raumplanungsrevision gestimmt. Aber
die Kantonalparteien mehren sich, die eine Ja-Parole fassen, Bern, Aargau, Solothurn, Neuenburg. Ich hoffe sehr, dass die heutige Delegiertenversammlung von diesem Meinungswechsel auch betroffen ist.
Kurt Fluri hofft vergebens. Werner Messmer, der Präsident des Baumeisterverbandes, ist rhetorisch um Längen besser als er. Messmer zerzaust die Gesetzesrevision vor den Delegierten mit markigen Worten. Auch er sei zwar gegen die Zersiedelung, sagt Messmer.
Nur tut ihr so, als würden wir mit dieser Maßnahme das erreichen und am Schluss bleibt nichts anderes. Es wird einfach teurer, da schlägt keine Geiss weg, lieber Kurt.
Kurt Fluri kontert ruhig, Punkt für Punkt. Aber emotional berührt er die Delegierten wenig. Ganz anders die Stimmen aus dem Wallis, etwa Philippe Nontermo von den Jungfreisinnigen. Er macht sich stark für seinen Kanton und den Föderalismus.
Nous devons tenir compte des réalités locales et pas avec une loi fédérale qui fait de la Suisse une seule et même unité. Merci de rejeter cette loi.
Im Verhältnis 2-1 lehnen die Delegierten die Gesetzesrevision ab. Was gilt nun? Nähert sich die FDP den Grünliberalen etwas an?
Ich würde sagen, es bleibt etwas ambivalent. Also im Verkehr sicher, da hat man sich angenähert. Aber in dieser Frage Raumplanung, da bin ich natürlich enttäuscht. Ich hätte schon erwartet, dass das Resultat knapper wird.
Das sagt die ehemalige Ständerätin Erika Forster, auch ein FDP-Mitglied mit einer grünen Ader. Und sie ist nicht alleine mit ihrer Einschätzung. Auch der Parteipräsident hätte ein knappes Resultat erwartet. Und so bleibt es also dabei. Im unverbindlichen Positionspapier zeigt die FDP mehr Grün als in den letzten Jahren. Wenn es aber um die Wurst geht, wie bei der Raumplanung, dann bleiben die Mehrheitsverhältnisse in der FDP gleich wie früher.
Nie hatte ein US-Präsident mehr außenpolitischen Spielraum als zu Beginn seiner zweiten Amtszeit. Er braucht dann nicht mehr auf eine Wiederwahl zu schielen, ist aber auch noch keine Lame Duck. Entsprechend gespannt war man daher auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf die Prioritäten der Regierung Obama II. Doch was US-Vizepräsident Joe Biden präsentierte, enttäuscht gewaltig. Keine neuen Ideen, keine mutigen Initiativen, keine ehrgeizigen Engagement. Neue Bescheidenheit scheint das Motto in Washington zu sein, meint Fredrik Steiger, er ist in München dabei.
Es herrschte Aufbruchsstimmung in München vor genau 4 Jahren. Damals verkündete US-Vizepräsident Joe Biden, was Barack Obama außenpolitisch alles anpacken wollte. Den sogenannten Reset-Button drücken, also mit Russland einen Neuanfang wagen, nuklear abrüsten, sich mit der muslimischen Welt versöhnen, der Diplomatie mit Teheran eine Chance geben. Heute am selben Ort ist diese Aufbruchsstimmung weg. Biden, erneut da, um eine außenpolitische Vision zu präsentieren, enttäuschte viele. Er selber sprach zwar von Fortschritten.
Today I'm pleased to report on the undeniable progress that we've made together in each of these fields.
Al-Qaida sei geschwächt, ein Atomabrüstungsvertrag unterzeichnet, das Verhältnis zu Russland stabilisiert. Doch was nun? In Bidens Präsentation fiel vor allem auf, was die USA künftig nicht mehr tun wollen, nämlich große, zig Milliarden teure, Zehntausende von Soldaten erfordernde Kriege führen, wie in Irak und Afghanistan.
This is not a call to spend tens of billions of dollars and deploy thousands and tens of thousands of boots on the ground, as once occurred.
Stattdessen enge zusammenarbeiten in der NATO, in der UNO, mit den G8-Ländern. Außerdem umfassende Lösungsansätze wählen, bei denen das Militär nur noch eine Teilrolle spielt. Das ist gewiss positiv zu werten. Bloß, wie genau ein solcher Ansatz in einem konkreten Konflikt aussähe, führte der US-Vizepräsident nicht aus. Ein bisschen konkreter wurde er in Sachen Iran. Da kann sich Washington erstmals Direktgespräche mit Teheran vorstellen.
When the Iranian leadership, supreme leader, is serious, we would be prepared to meet bilaterally.
Sofern es die iranische Führung wirklich ernst meine, wirklich zu Zugeständnissen bereit sei, betonte Biden. Der Nahostkonflikt hingegen, um den die Obama-Regierung bisher einen weiten Bogen machte, erwähnte Biden nur mit einem Halbsatz. Neue Initiativen, Ideen, Pläne, nichts von alledem. Die Europäer freuten sich zwar, dass die USA das Verhältnis zu Europa wieder höher bewerten. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen mahnte aber, aus gutem Grund.
This will require European allies to do more.
Ein solides amerikanisch-europäisches Bündnis verlange, dass die Europäer mehr Verantwortung übernehmen, ihre Verteidigung stärken. Denn auch im transatlantischen Verhältnis will sich das Tandem Obama-Biden in seiner zweiten Amtszeit nicht stärker engagieren. Bescheidenheit ist vorläufig angesagt. Die USA wollen sich zuallererst ihrer Wirtschaft widmen. Zwar entstehen wichtige, auch mal mutige außenpolitische Entscheidungen bisweilen aus einer Krisensituation heraus. Das kann auch unter Obama II passieren. Doch ein paar Leitplanken wären schon nützlich. Aber es war der Veteran Sam Nunn, langjähriger Senator, der beispielsweise die nukleare Abrüstung anmahnen musste.
Today we must look to the future. With 9 nations possessing nuclear weapons, the work is not done. We also have miles to go before we sleep.
Noch sei man längst nicht am Ziel. Von beiden war dazu nichts zu hören. Kein Wunder, dass sich auch Beobachter in München im Gespräch ernüchtert zeigten, etwa Benedetta Berti von der Universität Tel Aviv.
I'm under no illusions that would be the first priority of the administration. I think Iran is much more urgent to them. There is getting out of Afghanistan.
Natürlich hofften viele im Nahen Osten, dass sich die USA stärker für einen Frieden zwischen Israel und Palästina einsetzten. Doch sie glaube nicht, dass das für die neue Obama-Regierung zur Priorität werde. Oder, was das Verhältnis zu Russland betrifft, Ruslan Pukhov, Direktor des Moskauer Zentrums für Strategieanalysen.
After the reset became some refroidment, then would be some rapprochement, and then
es werde wohl beim Wechselbad zwischen Annäherung und Entfremdung bleiben. Zugutehalten muss man den USA, die Welt ist unübersichtlicher geworden, Gewissheiten schwinden, Grenzen fließen. Was manche in München als amerikanische Mutlosigkeit sehen, ist möglicherweise schlicht nüchtern Realismus.
Ein Hinweis: Flamen, Schotten, Katalanen, immer mehr Minderheiten verlangen mehr Autonomie im Nationalstaat. Eine gefährliche Entwicklung, meint Samuel Salzborn, Politologe an der Uni Göttingen.
Der Minderheitenstatus bedeutet in aller Regel zusätzliche Rechte auf Vergünstigungen. Und insofern ist es etwas, was wir auch an verschiedenen Beispielen in der Vergangenheit sehen können, dass nämlich diese privilegierte Stellung von Minderheit zu Mehrheit immer Konflikte neu schürt. Und die Frage, für was man sozialpolitisch, für was man gesellschaftlich steht, fällt völlig unter den Tisch. Und damit wird ein Konflikt auch über seinen möglicherweise bestehenden Zenit hinaus immer weiter am Leben erhalten.
Minderheiten zwischen Nationalstaat und Volkstümerlei, darum geht es in der Sendung International. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit hier auf Radio SRF 1. Mit dem Bundesbeschluss über die Familienpolitik gibt es am 3. März eine Abstimmung darüber, ob mehr Kindertagesstätten und ähnliche Einrichtungen geschaffen werden sollen. Das Ziel ist klar, es soll leichter werden, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Die Annahme, die dahinter steckt, wenn Kindertagesstätten zur Verfügung stehen, werden sich wieder mehr Menschen dafür entscheiden, Kinder zu haben. Nun liegt diese Annahme tatsächlich auf der Hand, sie ist allerdings schwer zu beweisen. Dazu der Bericht von Kasper Selg aus Gelsenkirchen.
Kindertagesstätte in Gelsenkirchen. Wir sind in einem Arbeiterquartier im Ruhrgebiet. Die Räume sind hell, bunt bemalte Möbel, viele Zeichnungen an der Wand. Rund 50 Kinder werden in dieser Kita betreut, in Gruppen, nach Alter, in verschiedene Zimmer aufgeteilt. Wir sind hier bei 2- und 3-Jährigen. Die meisten von ihnen sprechen zu Hause Türkisch. Rund 3.200.000 Kinder besuchen in Deutschland Kindertagesstätten. Eltern haben ein gesetzliches Anrecht auf einen Kita-Platz ab einem Kindesalter von 3 Jahren. Vom Herbst dieses Jahres an gilt der Anspruch schon für Einjährige. Um das möglich zu machen, werden Milliardenbeträge ausgegeben. 780.000 zusätzliche Plätze wurden dafür nötig. Im Moment fehlen noch 220.000 davon. Es wird viel getan in Deutschland, um die Eltern zu entlasten, weil man ein kinderfreundliches Umfeld schaffen will. Gelingt das mit Kitas? Gibt es wieder mehr Kinder, wenn Kitas zur Verfügung gestellt worden sind? Sandra Krapf schreibt zurzeit am Max-Planck-Institut in Rostock eine Dissertation zu diesem Thema. Sie untersucht die verschiedenen Studien, die dazu in Deutschland, aber auch im übrigen Europa angestellt worden sind. In Deutschland sei das nicht nachgewiesen, sagt sie.
Für Deutschland sind die letzten Studien schon etwas älter. Eine Studie ist von 2003 und dort zeigt sich kein Effekt von Kinderbetreuung auf die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen. Für andere Länder hingegen gibt es einige Studien, die eben sagen, doch, es gibt einen Effekt. Zum Beispiel gibt es dort eine Studie für Norwegen. Dort zeigt sich, dass in Regionen, wo Kinderbetreuung weit verbreitet ist, die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen, höher ist als in Regionen, wo eben weniger Kinderbetreuung zur Verfügung steht.
Auch in Italien und Spanien sei dieser Effekt nachgewiesen worden, in Schweden aber wiederum nicht. Woran liegen diese Unterschiede? Weshalb lässt sich die erhöhte Geburtenzahl als Folge von Kita-Angeboten in Norwegen nachweisen, aber in Deutschland nicht?
Einerseits ist Deutschland sehr unterschiedlich zu Norwegen. Also vor allem, was Westdeutschland betrifft, ist das Niveau der Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren sehr viel geringer als in Norwegen. Und deshalb ist es schwierig zu vergleichen.
Die Voraussetzungen sind zu verschieden, was die Kita-Angebote angeht, aber auch die zugrunde liegenden Daten seien qualitativ zu unterschiedlich und deswegen schlecht vergleichbar. Einige Länderstudien weisen den positiven Effekt nicht nach, andere tun es. Gesamtergebnis für die Spezialistin Sandra Krapf.
Alle erwarten, dass es einen positiven Effekt gibt, aber benennen kann man ihn auf Grundlage von der Vielzahl der Studien nicht.
Der positive Effekt werde allgemein angenommen, aber er sei wissenschaftlich nicht oder vielleicht noch nicht sauber nachweisbar. Das ficht die Erzieherinnen in der Kita in Gelsenkirchen nicht an. Sie sagen, bei ihnen seien die Kitas schon deswegen unbedingt erforderlich, weil alle Kinder erstmal Deutsch lernen und miteinander umgehen lernen müssen. Und zwar lange bevor sie zur Schule gehen. Das gehe mit 1 Jahr noch völlig spielerisch, während es mit fast unlösbaren Problemen verbunden sei, wenn Zehntausende fremdsprachiger Kinder erst während des Schulunterrichtes Deutsch lernen sollen. Und so lernt man in Gelsenkirchen unter 2-Jährigen im Kinderreim Näheres zur Terminologie der Anatomie.
Was ist das?
Die Nase.
Die Nase, Emsa, super.
Da ist die Nase wieder.
Der Beitrag von Kasper Selg, er hat für uns in Berlin die Nase im Wind. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.